Wir müssen die Politik zurück in unser in unseren Alltag und in unsere Libido, um es jetzt mal zum Abschluss noch einmal zu sagen, holen. Es muss eine libidinöse Angelegenheit sein. Wir müssen das brauchen, wir brauchen das genauso, wie wir die Befriedigung im Erotischen brauchen. Nur dann haben wir eine Chance, etwas gegen die Radikalisierungsunternehmer dieser Welt entgegenzusetzen. Und am Ende stehen wir vor der Paradoxie, dass wir zwar eine hochgradig fortgeschrittene Menschheit haben, die aber den Wert der Nähe eben völlig verloren hat und damit eben auch gar nicht mehr weiß, was Menschsein eigentlich bedeutet. Ich glaube, es ist wichtiger, dass wir uns für die Kneipen, Restaurants, kleinen Theatern, Versammlungsstätten einsetzen, dass das zu einer nationalen Aufgabe erklärt wird, dass es das gibt. Ja? Halte ich für wichtiger als die Vorstellung, dass jetzt jeder bei der Rentenpolitik mitreden sollte. Glaube ich einfach nicht.
Das ist die Energie der Gesellschaft. Der Podcast, in dem Wissenschaft, Politik und Gesellschaft aufeinandertreffen. Marina Weißband und Stefan Muschig sprechen mit ihren Gästen über die großen Fragen der Energie- und Klimawende und darüber, wie sie unser tägliches Leben verändern. Und jetzt geht's los.
Hallo Marina.
Hallo Stefan und willkommen zu Die Energie der Gesellschaft. Sag mal, ich war im Urlaub und du hattest die Freude, mit Simon Strauß zu sprechen und ich war gar nicht dabei.
Ja, das ist eigentlich ein Unding und das sollten wir auch nicht allzu häufig machen. Das macht schon mehr Spaß, wenn wir das gemeinsam machen. Also mir macht es mehr Spaß, habe ich jetzt den direkten Vergleich. Und ich glaube auch fürs Gespräch ist es gut. Und andererseits haben wir uns ja entschieden, das so zu machen und es wurde auch ein gutes Gespräch. Und Hintergrund war auch ein bisschen, dass ich ein bisschen Zeit mit diesem Gast, den ich vorher nicht kannte, nur als Zeitungsredakteur, Theaterkritiker und so weiter, ein bisschen Zeit, nämlich ein Wochenende in der Uckermark verbringen durfte, um dort mit ihm und seinen Gästen über das Thema Europa zu diskutieren. Und das fand ich super spannend an einem Ort, der nicht nur offenbar für Simon Strauß, unseren Gast, eine Bedeutung hat, denn er ist zum Teil dort aufgewachsen, sondern auch für unser Thema. Für unser Thema nämlich, bei dem es um Gemeinschaft und um Nähe geht. Toucht dich das irgendwie oder hast du deshalb gesagt, ich bin im Urlaub, weil du das Thema auch interessant findest?
Das war nicht der einzige Grund, warum ich in den Urlaub gefahren bin. Ich habe ihn auch wirklich sehr gebraucht. Aber ich habe mich ja tatsächlich mit unserem Gast über sein Buch beschäftigt und habe mir das zu Gemüte geführt. Und habe dann auch ein paar Fragen per Sprachnachricht formuliert, weil das natürlich ein Thema ist, das bei mir sehr nahe ist. Es geht ja da sehr viel um die politische Kraft von Nähe und von Orten, von Örtlichkeit. Und das ist das, worin ich arbeite. Also der Kern meiner Arbeit ist ja, ich stärke Demokratie, aber nicht irgendwie auf Plakatkampagnen, wo ich sage, Bundespolitik ist toll, Europapolitik ist toll, sondern in der Schule, da wo Menschen sich face-to-face begegnen. Und je länger ich arbeite, desto mehr arbeite ich im Kommunalen, im Örtlichen und dann natürlich durch diese politische Kraft der Nähe. Das heißt, das ist das, wo Herr Strauß und ich total auf einer Linie sind.
Okay, das klingt, als würde danach noch eine Einschränkung kommen. Ja, das ist interessant. Also, dass Mann und Frau aus unterschiedlichen Richtungen sich einem Thema annähern kann. Und man landet dann bei ganz konkreten Orten, in der Kommune, in einer Region, dort, wo sich Menschen begegnen und denkt sich, wow, das ist ja sozusagen im Mikrokosmischen das, was unser demokratisches Miteinander, wenn wir es denn wollen, ausmacht. Und von daher kann ich auch sagen, aus meiner Sicht, ja, auch die E.ON Foundation, die ist auch an diesem Thema interessiert. Wir haben ja ein Projekt gefördert über lange Jahre, das nannte sich Kommunale Entwicklungsbeiräte, wo wir unter anderem auch in ostdeutschen Kommunen, nämlich in Frankfurt-Oder und Cottbus, uns diesen Fragestellungen irgendwie angenähert haben, wie man Transformation, großes Wort, konkret in der Kommune auf die Straße bringen kann sozusagen. Und da hatten wir interessante Diskussionen, auch Gesine Schwan darüber, ob das jetzt irgendwie der gewählten repräsentativen Demokratie Konkurrenz machen würde, ob man das miteinander verbinden kann. Wir haben mit Steffen Mau auch im Podcast darüber diskutiert. Wir hatten ihn ja auch schon als Gast. Also das ist so ein Thema, wo also das teile ich total mit dir, wo ich denke, das ist mega relevant, ja, auch angesichts dessen, was jetzt auch auf Länderebene und in Kommunen passiert, ja, wo die Herausforderungen liegen. Und insofern habe ich mich ähnlich auf diesen Gast gefreut, wie du offenbar auch.
Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er das ausformuliert und wie er das auch mit Klima- und Energiefragen in Verbindung bringt in einer doch entlang des Politischen zutiefst gespaltenen Gesellschaft. Wollen wir einfach mal reinhören?
Wir hören rein, wir holen ihn rein. Simon Strauß, Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Buchautor. Herzlich willkommen in unserem Podcast Die Energie der Gesellschaft.
Grüß dich, Stefan.
Schön, dass wir uns hier unterhalten über ein Thema, was ursprünglich mal so ein bisschen angedacht war als ein Austausch über das Verhältnis zwischen Ost und West. Können wir auch machen, und wir werden im Laufe des Gesprächs sehen, dass wir dieses Thema auch streifen werden. Aber vielmehr hat mich dann in der Vorbereitung vor dem Hintergrund der tiefgreifenden Umbrüche, in denen Deutschland und Europa gerade stehen, ein ganz anderes Thema interessiert, was aber mit Ost und West in Zusammenhang steht. Die Umbrüche, wir kennen sie alle, sind Digitalisierung, Klimawandel, die geopolitischen Krisen, natürlich auch die steigende gesellschaftliche Polarisierung. All das kann man natürlich auf einer soziologisch-gesellschaftlichen Ebene, institutionellen Ebene beschreiben, aber all das verändert auch unser Zusammenleben. Und gleichzeitig, weil die Menschen das irgendwie auch spüren, ja, wächst bei den Menschen, ist meine Behauptung, kannst du dich auch gerne zu verhalten, die Sehnsucht nach Orientierung, Zugehörigkeit und Gemeinschaft. Und wenn man das Wort Gemeinschaft benutzt, dann ist man natürlich gleich in einer irrsinnigen auch ideengeschichtlichen Tradition. Das wollen wir hier so ein bisschen aufdröseln. Ja, ist Gemeinschaft ein Gegenpol zu einer kalten, institutionalisierten Gesellschaft? Da sind wir dann ganz nah bei Ferdinand Tönnies. Ist Gemeinschaft, sagen wir mal, der Hoffnungsschimmer, um genau diese Zugehörigkeit zu erreichen? Oder ist Gemeinschaft, ich spitze das jetzt auch mal zu, irgendwie doch ein reaktionäres Konzept, weil es ein paar Auserwählte trifft, die betrifft, die zur Gemeinschaft dazugehören, aber die mindestens genauso viele auch ausschließt. Also das sind so die Facetten des Gemeinschaftsbegriffs. Ich würde es gerne mal auf die Frage, formelhafte Frage zuspitzen, ist Gemeinschaft, über die wir heute reden, nicht die neue Zivilgesellschaft? Ist Gemeinschaft die neue Zivilgesellschaft? Also diese Frage, vielleicht ist es auch Bullshit, aber vielleicht ist es auch da etwas, woran wir uns den Tank hangeln können. Du, Simon Strauß, beschäftigst dich nämlich seit Jahren auch mit genau dieser Frage. Du hast ein Buch geschrieben, das erschien 25, heißt In der Nähe. Da steckt also auch schon ein Terminus drin, der immer mit Gemeinschaft auch assoziiert wird, und beschreibt anhand der Uckermark, der Stadt Prenzlau, Fragen wie Nähe, Verantwortung, demokratisches Engagement. Und natürlich auch versucht, eine Antwort darauf zu geben, weil diese Orte für möglicherweise interessanter sind als die Metropolen mit ihren Kiezen, also Stichwort Prenzlauer Berg. Ja? Prenzlauer Berg ist ja auch eine hübsche Koinzidenz. Ich darf dich vielleicht kurz vorstellen und dann steigen wir ein ins Gespräch, wenn das in Ordnung ist. Und wenn ich bei dieser Vorstellung was falsch sage, Quatsch rede, dann unterbrich mich bitte gern. Vielleicht kommen wir darüber auch schon ins Gespräch. Also, du bist Simon Strauß. Simon, 1988 in Berlin, in West-Berlin geboren, bist dort auch zur Schule gegangen, lebst heute mit deiner Familie in Frankfurt am Main, in Berlin und der Uckermark. In der Uckermark bist du somehow irgendwie auch aufgewachsen. Vielleicht können wir darauf auch, also biografische Details auch eingehen, weil es ist ja kein Zufall, dass du ausgerechnet über Prenzlau schreibst. Du hast Altertumswissenschaften und Geschichte studiert in Deutschland und an europäischen Universitäten, unter anderem der University of Cambridge. Hast promoviert an der HU 2012 bis 2016, hast ein Promotionsstudium absolviert, und das Thema deiner Dissertation lautet Von Mommsen zu Gelzer, Konzeption römisch-republikanischer Gesellschaft in Staatsrecht und Nobilität. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben, ansonsten lügt Wikipedia. So, und dann, du hast Lehraufträge Gastdramaturgie, hast also Hospitanzen und Gastdramaturgie Engagements an Theatern gehabt. Und bis seit 2016, und darüber muss ich sagen, bin ich auf dich aufmerksam geworden, Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und schreibst dort unter anderem Theaterkritiken, die ich meistens geil finde. Und du moderierst auch einen Podcast für Deutschland, der FAZ. Und das ist vielleicht ein ganz interessanter Schlenker. Du beschäftigst dich nicht nur mit Theater, wobei, das ist überhaupt kein Widerspruch, nicht nur mit der Uckermark, sondern auch den ganz großen Fragen der Menschheit. Und bist hierzu mit Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträgern in der Serie im Gespräch. Du hast dich bei den Lindauer Nobelpreisträger-Treffen, ich sag mal, embedden lassen, hast das begleitet mit Anreise und Abreise. Und das ist ein toller Ort, das ist ein tolle Atmosphäre. Und zuletzt hast du über die Sehnsucht nach dem unendlichen Leben, nach dem ewigen Leben, Longevity und mögliche Begrenzungen gesprochen. Also ein Tausendsasser, und ein Tausendsasser wäre natürlich keiner, wenn er sich nicht auch mit Europa beschäftigen würde. Das machst du ganz aktiv, unter anderem auch in der Uckermark, in einem Verein Arbeit in Europa, den du gegründet hast und der einmal, mehrmal pro Jahr Menschen versammelt, um sich über Europa auszutauschen. Dort sind wir uns zuletzt begegnet, das können wir alles disclosen, ja, und haben also intensive Diskussionen über Europa, über die Möglichkeit einer illiberalen oder Unmöglichkeit einer illiberalen Demokratie, über Demokratie und Rechtsstaat uns unterhalten. Und das war eigentlich die Brücke in unseren heutigen Podcast, der sich, wie gesagt, um das Thema Gemeinschaft drehen soll. Soweit zur Vorstellung. Hab ich was vergessen?
Nein, du hast es so ausführlich gemacht, wie ich eigentlich sonst nie vorgestellt werde. Das ist ganz großartig, weil man ja selber dann nochmal so die eigenen Facetten des Tuns und Seins vor Augen geführt bekommt und ja, auch die Widersprüchlichkeiten vielleicht, die in einem selber wohnen. Das ist sehr eindrucksvoll. Danke.
Ja, schön, das freut mich. Und dann, also ich meine, das ist ja auch ein Punkt, das ist ja auch eine Ebene, die das Gespräch auch führt. Das ist ja jetzt gar nicht nur so, wir lesen aus Wikipedia ab, das ist ja auch ein bisschen mehr. Ich glaube, die Facetten eines Gesprächs bilden sich halt auch über die Facetten des Gesprächspartners, der Gesprächspartnerin ab. Und da habe ich vielleicht auch vergessen, dieses in der Nähe, dieses Buch, das ist ja, sagen wir mal, Sachbuch, oder? So in Buchladen wäre das Sachbuch. Aber du hast ja auch literarische, fiktionale Texte geschrieben, ja? Verschiedene Genres. Also da steckt ja etwas in dir drin, glaube ich, sich dem Leben nicht nur sozusagen auf so einer Ebene der Faktizität und also so zu nähern, sondern auch auf der Ebene von, ich weiß es gar nicht, ja, auch von Möglichkeiten, von Fiktionalität, von, weiß ich nicht, Emotionen, klingt dann auch schon wieder so nach Wutbürger, dem wollen wir gar nicht auf die Spur kommen, aber einer Ebene, die jenseits der Korrelation und Kausalität von Fakten liegt. Das ist für mich der Punkt.
Ja, absolut. Und ich meine, das ist genau schon der richtige Hinweis, weil ich würde sagen, einerseits ja, widersprüchlich ist, also was hat jetzt Prenzlau, die Uckermark, eine soziologische Studie, auch meine Dissertation mit Jens Harzer, dem deutschen Theater, der Frage, wie man jetzt noch Shakespeare auf die Bühne bringt, zu tun. Aber auf der anderen Seite gibt es da für mich eben schon eine Verbindungslinie, und die würde wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass ich sage, ich interessiere mich für Bindungskraft. Also was kann Bindung, Zusammenhang, Zusammenhalt, aber eben vor allem auch den Stolz auf das Gemeinsame, ja, herstellen. So. Und da bin ich eben relativ fest von überzeugt, das weiß an sich auch jeder von uns, dass das rein faktische, berechenbare als Material nicht ausreicht für eine Bindungskraft. Das merken wir jetzt im großen Politischen ganz deutlich. Ich meine, die großen Reformen, die das vorrechnen, was man jetzt mehr Geld in der Tasche hat oder weniger oder was für potenzielle sozusagen Verbesserungen der Steuerklasse XYZ, das führt offenbar ja nicht zu einem stärkeren Gemeinschaftsgefühl, zu einem Wir-Gefühl in diesem Land, So wie es aber zum Beispiel, und da sage ich jetzt mal zwei Beispiele, für die Stadt Prenzlau, die das Feiern und das Veranstalten einer Landesgartenschau genauso bedeutet hat. Das hat das Wir-Gefühl dieser Stadt sehr, sehr stark befeuert. Oder wie meinetwegen auch eine Fußball-Weltmeisterschaft, vielleicht jetzt nicht gerade diejenige, aber sonst auch auf sehr interessante Weise auf einmal Positivität, Fahne, Patriotismus, das Gefühl des Stolzes, des Zusammenhangs herstellen kann. Also beides Male eigentlich aus dem Kulturellen herüberschwappende Inkredenzien und eben eine Anreicherung des Materials, der Zahlen und Fakten, die eben mit der Narration, mit dem Narrativen, mit dem Zusammenhang herstellen einhergeht. Und deswegen würde ich eben auch sagen, das Literarische, das Theatrale ist für mich konstituierend, also für meinen Politikbegriff konstituierend. Ich glaube an die Bedeutung von Erzählen, von Zusammenhang herstellen für auch die politische Bindungskraft, die wir so schmerzlich vermissen im Moment.
Das Interessante ist ja, ich habe sehr, sehr aufmerksam gelesen, dass das Vorwort zu deinem Buch In der Nähe. Und das Interessante ist ja, dass du sozusagen die beiden Pole ja aneinander annäherst. Ja, du beginnst mit einem Theaterstück und landest in Prenzlau und plötzlich bist du sozusagen in Deutschland und im Universum. Also diese Bewegung scheint ja auch zu diesem Buch geführt zu haben. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erläutern für diejenigen, die das Buch nicht gelesen haben. Ja, wie kommst du dahin? Ja. Welche Rolle hat dieses Theaterstück gespielt? Und dann vielleicht nochmal die Frage, wie misst du das? Wie fühlst du das, dass du sagst, es gibt zu wenig Bindung oder das Gefühl von Bindung ist gar nicht so da? Also das sind ja auch, sagen wir mal, auch schon auch fluffige, sagen wir mal, Konzepte, Begrifflichkeiten, mit denen wir hier operieren. Also Absolut. Woher kommst du und wie misst du, dass das irgendwie in Prenzlau da ist oder nicht da ist?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Die zweite, erste ganz kurz. In der Tat habe ich mich verliebt in die Vorstellung, dass man vom Kleinen aufs Große schauen kann. Also dieser urromantische Impuls, dass man sagt, im Kleinen das Große und Heilige entdecken, wenn man so will. Ja, der hat mich eben auch in Prenzlau fasziniert, dass man eben durch die dichte Beschreibung, ja, dieser Clifford Geertz Schlagwort hat mich immer sehr inspiriert, durch die dichte Beschreibung des Kleinen, des Kleinstädtischen, des Kleinteiligen eben mehr versteht über die politischen Fragen unserer Zeit, als wenn man eben immer nur Markus Lanz guckt oder sich mit der ganz großen Weltpolitik beschäftigt. Also politische eigentlich als etwas, was aus der Polis, aus der Kleinstadt heraus erwächst als Gefühl. Das hat mich da in Prenzlau bewegt. Und das Stück Unsere kleine Stadt von Thornton Wilder versucht das auf seine Art eben auch, also auf die literarisch-theatrale Art, sucht es anhand der Beschreibung, der sehr dichten Beschreibung, sehr emotionalen Beschreibung einer kleinen Stadt, eigentlich über das Amerika-Gefühl, in diesem Falle des Mitte des 20. Jahrhunderts etwas Ausdruck zu verleihen. Ich glaube eben fest daran, ja, ich glaube sehr fest daran, dass wir lernen etwas über Gesellschaft, wenn wir uns bestimmte abgesteckte Bereiche vornehmen und die genau durchdringen. Ich glaube, wir lernen nicht so viel durch die Überschriften und die Pauschalthesen, ja, du hast es ja anfangs auch gesagt, Digitalisierung, Spaltung, Radikalisierung, das sind so große Begriffe, wie soll ich sagen, da kann man immer Ja und Nein gleichzeitig zu sagen, aber wir lernen nicht mehr so viel. Vielleicht ist das auch eben eine Ermüdung an den Großtheorien, an den großen, alles erklärenden Weltformel versuchen und jetzt brauchen wir eher wieder die Beschäftigung im Konkreten, und damit eben aber auch das an sich heranlassen der Wirklichkeit, ja. Also so würde ich es eben auch mal ausdrücken. Nicht wahr? Die Theorie und die Praxis sind dann doch eben häufig sehr voneinander entfernt. Und das ist ja genau auch das politische Zentralthema unserer Zeit, die Entfernung von Stadt und Land, von Elite und sozusagen den normalen, in Anführungszeichen, Bürgern. Das sind ja immer alles Dichotomien oder Leitdifferenzen, die da aufgemacht worden sind jetzt in den letzten, was weiß ich, Jahren, vielleicht sogar schon Jahrzehnten, die jetzt diese explosive Mischung auch herbeigeführt haben. Die Medien, ja, und die klugen oder die Medien versus das Bauchgefühl, aber auch, weil du den Podcast jetzt mit den Wissenschaftlern angesprochen hast, die Wissenschaft, die Elite versus sozusagen die allgemeine Bildung haben, ja, den gesunden Menschenverstand, also Stichwort Corona und so weiter und so fort. Also das ist doch eine durchgehende, durch alle Länder eigentlich dieser Welt auch jetzt gerade fühlbare Strategie, sagen wir mal, eine bewusste oder unbewusste Strategie der Entzweiung in zwei Parteien. Eigentlich leben wir in einer Welt der Zwei-Parteien-Herrschaft, wenn man so will. Und das ist, glaube ich, die erste Antwort auf deine Frage, wie messen wir die Bindungsstärke oder Bindungslosigkeit, nicht? Es ist so eine suggestive Erzählung, dass man die einen von den anderen absetzt, ja. Und da sind ganz viele Wahlkämpfe in den letzten Jahren sind daran ja entschieden worden. Ganz viele Gespräche drehen sich aber auch darum. Ja, es braucht immer etwas. Also man könnte paradoxerweise sagen, eine Gemeinschaft bildet sich im Moment ja auch immer da, wo sie sich von etwas anderem absetzt. Ob das nun die Deutsche Bahn ist, von der man sich absetzt, ja, oder die AfD. Oder die AfD-Wähler oder die, klimabewegten, verstrahlten Grünen. Also jedenfalls immer braucht man eine andere, wahrscheinlich meistens für eine kleinere Gruppe, von der sich die Allgemeinheit dann absetzt. Und man selber ist immer der Normale, ja, der irgendwie wohlkalibrierte und die anderen sind die Extremen so. Und deswegen
der gesunde
kann man,
Menschenverstand, das ist ja sowas, ne?
Genau, gesunder Menschenverstand so. Und das ist ja auch nicht alles nur falsch, nicht? Ich würde sagen, unter dem Aspekt richtig oder falsch kann man da gar nicht unbedingt rangehen, weil vieles ist eben auch nicht eindeutig so oder so zu qualifizieren. Aber es ist auf jeden Fall mal eine Bewegung, ja, eine Geistesbewegung, die sehr dominant und sehr suggestiv ist im Moment. So. Es ist nicht die Bewegung im Moment zu spüren, und zwar würde ich sagen fast nirgendwo, die Gemeinschaft ist das Zentrale, wir sind hier alle in einer sozusagen Schicksalsgemeinschaft, um Ernest Renans Begriff aufzubringen, wir sind die verteidigungsbereite Gemeinschaft, die alles schützt, was in dieser Gemeinschaft ist, und zwar vor allem auch die Schwachen und die Minderheiten und so weiter und so fort. Also diesen Slogan, der noch, sagen wir mal, vielleicht zu Obamas Anfangszeiten aus Amerika herüberschwappte und auf einmal eben eine große Erzählung der Gemeinschaft und des Gemeinsinns wiederkam, die sehe ich im Moment eigentlich nirgendwo, sondern die politischen Unternehmer der Gegenwart rechnen sehr stark in der anderen Währung, eben der Entzweiung. So. Und dazu kommt jetzt noch, das habe ich da in Lindau mit den Nobelpreisträgern intensiv diskutiert, die hochgradig gefährliche und gleichzeitig enorm enthusiasmierende, in dieser wirklichen Dialektik kann man das nur so ausdrücken, also die hochgefährliche und gleichzeitig hochenthusiasmierende, bewusstseinsverändernde Kraft durch die künstliche Intelligenz, die uns einerseits als Menschheit enorm nach vorne katapultieren wird, auch in kürzester Zeit schon an Erkenntnisse heranreichen lassen wird und auch an Heilungschancen für Krankheiten und eben Potenziale für unglaubliches Erfüllung von Träumen, die ganze Menschheitsgeschichte so. Auf der anderen Seite aber eben, Stefan, und das ist ja eben der Punkt, der auch das politische Paradox daran ist, die Technologie uns ja immer stärker vereinzelt. Sie führt ja eben nicht zusammen, sondern sie lässt uns genügsam werden in unserer Form der Kommunikation, nämlich die eine irreale, also eine fiktive Kommunikation ist. Wir können Tage verbringen damit, ohne jemandem wirklich die Hand zu geben, in die Augen geschaut zu haben. Ja, ich dachte gestern wieder, wenn ich das noch kurz sagen darf, weil ich es wichtig finde, ich dachte gestern gerade wieder darüber nach. Ich war gestern zusammen mit einem Mann hier aus der Region, der viel macht und so im ehrenamtlichen Engagement hier ist. Und wir haben uns immer gesiezt und dann saßen wir gestern also beim Mittagessen und Kaffee und während des Gesprächs sagt er irgendwann, ich bin Steffen, ja, also sagte das gut mit das Du an. Und intuitiv gaben wir uns die Hand dabei. Das macht man ja, ne? Man gibt sich dann die Hand und sagt, ich bin Steffen, ich bin Simon, man gibt sich die Hand, wie um dieses Du zu bekräftigen. Das ist ja ein Ritual. So.
Segeln,
man, kann,
ja.
Man kann natürlich sagen, wozu, warum braucht es dieses Ritual? Wir können es uns doch auch über Zoom können wir uns das zu anbieten. Und da würde ich aber eben sagen, genau da ist der Moment, wo Vertrauen entweder hergestellt wird, und zwar Vertrauen in diesen Menschen, ja, also Interaktion mit der Anwesenden in den Menschen, aber dadurch eben auch Vertrauen in Gemeinschaft und dann im besten Fall auch in die Gesellschaft als Ganzes, ja. Wenn du aber nur fiktive Rituale hast, das sozusagen Bildschirm, der Bildschirmrhetorik oder der noch besser der des Chattens und so weiter, dann gehen dir enorm viele Ressourcen des Vertrauens, glaube ich, auch abhanden. Und am Ende stehen wir vor der Paradoxie, dass wir zwar eine hochgradig fortgeschrittene Menschheit haben, die aber den Wert der Nähe eben völlig verloren hat und damit eben auch gar nicht mehr weiß, was Menschsein eigentlich bedeutet. Die Menschheit ist zwar dann am Ende eine unglaublich zivilisierte, aber sie hat die Seele und den Kern dessen, was der Mensch ist, verloren.
Ich habe an dieser Stelle eine Frage von Marina Weisband, die hat sie mir per Sprachnachricht zugespielt. Die betrifft das Thema Nähe. So, ja, ich spiel das mal ab.
Ja. Hallo Herr Strauß, hier ist Marina. Ich finde es sehr schade, dass ich heute nicht dabei sein kann. Gerade weil mich Ihr Buch tatsächlich sehr beschäftigt hat. Sie schreiben ja immer wieder über Nähe und darüber, dass sie nicht nur etwas Persönliches, sondern auch etwas Politisches ist. Mich würde interessieren, warum spielt dieser Begriff für Ihr Verständnis von Politik und Gesellschaft so eine wichtige Rolle? Was geht verloren, wenn uns diese Nähe abhanden kommt?
Ja. Im Prinzip hast du auf diese Frage schon geantwortet. Ich war nicht schnell genug, aber vielleicht kannst du es doch mal mit Blick auch auf das, was du in Prenzlau vorgefunden hast, vielleicht kannst du es darauf noch mal beantworten, die Frage von Marina.
Ja, ich glaube, am Ende ist es deswegen so politisch, weil es eben die Interessen abgelöst hat. Also man kann ja sagen, dass lange Zeit Politik und auch Politiker damit gerechnet haben, dass sie die Interessen ihrer Wählerschaft vertreten müssen und dann gewählt werden. Also klassisches Beispiel, FDP vertritt die Interessen der Unternehmerschaft und des Bürokratieabbaus und so weiter und so fort. Ich glaube, dieses Zeitalter ist aber in einer gewissen Weise vorbei. Warum? Weil eben das Berechenbare von Politik auch an ein Ende gekommen ist. Es geht jetzt eben viel stärker um die psychosoziale, die psychopolitische sozusagen Vorstellungskraft, die ein Politiker oder eben auch die Gesellschaft an sich erwecken kann. Und deswegen sind Inszenierungen oder ist inszenierte Nähe, und das meine ich jetzt ganz wertfrei gesprochen, das kann positiv oder negativ sein, aber ist inszenierte Nähe mittlerweile wichtiger, wäre meine These, als die faktische interessengeleitete Klientelpolitik, sage ich jetzt mal. Ja, also wir machen die Politik für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das sieht man ja ganz deutlich an dem Verlust auch der SPD, als die Credibility der SPD, die so runtergegangen ist, weil niemand mit der Partei mehr irgendeine Form von interessenvoll Umsetzung, also die Umsetzung von Interessenpolitik verbindet. Und das führt dazu, dass viele Arbeitnehmerinnen und Handwerker, Arbeiter der AfD ihre Stimme geben. Nicht, weil sie das Wahlprogramm lesen und denken, das sind ja meine Interessen, die da drin stehen, sondern eben, weil sie der psychosozialen, psychopolitischen Anziehungskraft einer Partei, die sich eben absetzt von dem Paradigma der Entfernung, der in Brüssel organisieren wir die Fördermittel, von der eben elitären Vorstellung von Welt, von den gesetzesmachenden Mechanismen, die eben allen möglichen riesig komplexen und schwierigen verrechtlichten Ausdrucksweisen gehorchen. Also sich davon überall absetzt und eben die Nähe für sich erkannt hat als ein Spielfeld. Ja? Und deswegen würde ich sagen, ist das enorm wichtig, dass sich demokratisch verstehende Parteien damit auch beschäftigen und eben sich überlegen, in welcher Form sie ein bisschen einen Bewusstseinswandel auch durchmachen. Und ich würde es eben nochmal sagen, es reicht nicht aus, auch wenn das viele Politiker im Moment glauben, weil sie von den PR-Agenturen danach beraten werden, es reicht meiner Meinung nach nicht aus, die sozialen Medienkanäle einfach noch mehr und noch banaler, sage ich jetzt mal, und noch körpernah näher, Stichwort Essen und so zu bespielen. Das ist vielleicht unter dem humoristischen Aspekt gut und man kann da, und sicherlich kriegt man auch den einen oder anderen Lacher und Punkte dafür so. Aber noch wichtiger ist die wirkliche intensive Auseinandersetzung mit der Frage, was heißt eigentlich das Verhältnis von Kommunalität und Staatlichkeit? Also in welcher Form ist das Kommunale, was wir alle erleben, die Kommune, die Gemeinschaft, in der wir alle in irgendeiner Form sind. Niemand ist, lebt für sich allein. Ja? Niemand lebt, denkt und existiert für sich allein, sondern wir sind alle dauernd in einer Gemeinschaft. Selbst wenn wir Internationalisten sind, brauchen wir trotzdem irgendwo Heimatbegriffe. Also der entscheidende Punkt, Stefan, ist doch die Frage, wie man das kommunale Empfinden, was wir alle haben, zusammenbringt oder ein Verhältnis setzt zu dem Staatlichen. Weil es ist doch so, zum Kommunalen, zum Gemeinschaftlichen, zum Nachbarschaftlichen haben wir alle irgendwie ein warmes Verhältnis. Auch wenn es durch Konflikte geprägt ist, aber es ist jedenfalls real da. Zum Staat und zu diesem Land als Ganzen, jetzt bei Deutschland, haben wir aber irgendwie ein erkaltetes Verhältnis, eine institutionelle Vorstellung, etwas, das mit Verrechtlichung, mit Bürokratie, mit Schwierigkeit einhergeht. Und die entscheidende Herausforderung unserer Zeit, und das auf die Frage von Marina Weißband geantwortet, ist doch mehr Nähe und mehr Wärme und mehr Nahbarkeit in die institutionelle Gegenwart unseres Landes hineinzubringen. Wie funktioniert das? Ich würde sagen, durch Geschichte und Geschichten über Geschichte und mehr das Potenzial des Theaters, der Inszenierung und des Literarischen auch nutzen. Ja? Wir müssen wieder poetischer sprechen über dieses Land. Wir müssen wieder eine größere Anziehungskraft erzeugen durch Worte, durch Begriffe, die Könnensbewusstsein ausdrücken, die Möglichkeiten, die das Potenzial des Menschlichen auch gegen die KI-Sierung unserer Identitäten setzt. Also eigentlich ist es eine Möglichkeit für Sternstunde der politischen Bindungskraft, die jetzt kommt, gerade durch die großen Bedrohungen und wachsenden Herausforderungen, sagen wir mal, die jetzt auf den Menschen einprasseln, ist die Politik eigentlich in einer gewissen Weise so eine, wächst hier eine seelsorgerische Bedeutung zu. Und ja, eigentlich ist es eine hervorragende Zeit, um politisch tätig zu werden.
Die seelsorgerische Bedeutung der Politik. Also nochmal kurz zurück nach Prenzlau. Das, also für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht ganz genau verorten können, das liegt wirklich also im Nordosten der Republik und im äußersten Norden des Landes Brandenburg. Grenzt, glaube ich, ziemlich nah an das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Also da befindet man sich. Prenzlau hat um die 20.000 Einwohner, ein bisschen drunter, glaube ich. Nochmal zurück an dich die Frage. Prenzlau, hat das für dich, also was war denn Prenzlau für dich? War das so ein soziologisches Feld, wo du das alles beobachten konntest? Oder bist du da hingegangen, hast mit Leuten gesprochen, hast gesagt, ja, das, was ich immer gedacht habe, das sehe ich hier in Prenzlau bestätigt und das würde ich gerne auch noch anderen erzählen. Also ist Prenzlau sozusagen ein Forschungsfeld gewesen oder hat es deine Emphase, mit der du hier auch in diesem Podcast bist, hat die das bestärkt?
Also, nein, es ist so gewesen. Prenzlau war für mich erstmal biografisch eben ein kleiner Referenzpunkt, weil ich in der Nähe aufgewachsen bin. Das hast du ja angedeutet, ich habe viel Zeit meiner Kindheit und auch meiner Jugend, so war viel in der Gegend und bin immer mal nach Prenzlau gefahren, habe es aber nie wirklich ernst genommen als einen politischen Raum, sondern eher als einen Konsumraum. Ich bin da immer zum Marktkauf gefahren, das war's, ja, habe irgendwie was für eine hässliche Stadt, bin wieder weggefahren. So, und eigentlich habe ich es dann eben erst so 2022, 2023 angefangen zu durchdringen, weil ich mich eben beschäftigt habe mit Kommunalpolitik und der Frage, inwieweit die Entscheidungen auf der Bundesebene im Kommunalen ausgehandelt und auch ausgehalten werden müssen. Und in einer gewissen Weise habe ich das auch empfunden als eine Selbsthygiene des Journalisten, der auf die Welt schaut und ja versucht, an Wirklichkeiten heranzukommen. Ich normalerweise versuche ja, an die Wirklichkeiten der Gesellschaft durch ihre Selbstbeschreibung ranzukommen, also eben durch poetische, theatrale Texte oder Aufführungen. Ja, jede Geste, jede Bewegung eines Schauspielers heute sagt ja etwas über unsere Zeit. Also so wie Pasolini sich beschäftigt hat mit dem Sexualverhalten der Italiener in den 50er Jahren und damit ein Bild gemalt hat der italienischen Gesellschaft. So könnte man eben auch sagen, wenn man Schauspiel betrachtet oder so wie ich es verstehe, lernt man sehr, sehr viel über die Verfassung unserer Gemüter und unserer Bewusstseinszustände, nicht wahr? So. Und so habe ich auch mich mit der Stadt Prenzlau beschäftigt und habe versucht, an Wirklichkeit heranzukommen. Und ich muss sagen, in einer gewissen Weise war Prenzlau für mich das, was der Historiker Reinhard Koselleck mal das Vetorecht der Quellen genannt hat. Also Koselleck hat das gegen den sozusagen kompletten Dekonstruktivismus ins Feld geführt und sagt, man kann sich nicht einfach die Vergangenheit vollständig frei jeder Quellen vorstellen. Es gibt auch bei der Fiktionalisierung und bei allen beobachterabhängigen Mitteilungen, die man über Vergangenheit macht, ist schon sowas wie Quellen, die ein Vetorecht einlegen können, ja, bei der Beschreibung von vergangener Gegenwart. Und so würde ich Ihnen sagen, hat bei meinem Blick auf Deutschland, bei meiner Beschreibung der deutschen Gegenwart Prenzlau hier und da ein Vetorecht eingelegt, ja, und gesagt, na, so ist es nicht. Also zum Beispiel bei meinem Blick auf die AfD, ganz offen und auch etwas provokativ gesagt, hat mir die Begegnung und die lange Beschäftigung mit einer Person in dieser Partei, also ich habe da über mehrere Monate einen jungen AfD-Landespolitiker begleitet, der da in Prenzlau eben auch lokal politisch sehr aktiv ist und so. Und natürlich hat sich auch manches bestätigt und manches meiner Vorurteile haben sich bestätigt und auch manche meiner Abneigung gegenüber Geisteshaltungen, die in dieser Partei dominierend sind. Aber manches hat sich dann eben auch herausgestellt, dass ich das vorurteilshaft betrachtet habe und auch zugestehen muss, dass bestimmte Dynamiken und bestimmte Aktivitäten jetzt in diesem Falle von einem Individuum sehr wohl nicht einfach nur zu ideologisch abzutun sind und abzulehnen sind, sondern sehr wohl auch, wie soll man sagen, gemeinschaftsstiftendes sind. Ja? Also nur Beispiel, dass dieser AfD-Politiker in den Naturschutzbund ist, sich für die Flutlichtanlagen des Fußballplatzes einsetzt, sich um junge Familien kümmert in der Stadt und so weiter und so fort. Also ich würde nur sagen, Vetorecht der Quelle, Vetorecht einer Kleinstadt bei der Beschreibung Deutschlands, das kann ich eigentlich nur sehr empfehlen, jedem von uns, wenn er über Deutschland spricht, nicht einfach nur, wie gesagt, mit Markus Lanz Eindrücken darauf zu kommen, sondern aus der konkreten Beschäftigung mit Problemen vor Ort, die dann eben möglicherweise auch andere Lösungen erwarten, als die wir so verhandeln, auch im medialen Komplex, sondern eben vielleicht Lösungen, die eher im emotionalen, im psychologischen liegen. Ja? Und am Ende deswegen zurückkehren zu meiner These, dass die Politik auch seelsorgerische Qualitäten jetzt an den Tag legen muss, bin ich überzeugt davon, dass das Menschliche ein großes Potenzial hat, auch des Zusammenführens. Die Maschinen und die KI wird uns nicht zusammenführen. Und die politischen Radikalitätsunternehmer wollen uns ja auseinanderdriften, damit sie Geschäfte machen. Ganz banal. Das kann man ja auch fast gar nicht vorwerfen. Das ist ja einfach Opportunismus. Man sagt, damit verdient man im Moment eben politische Währung mit der Entzweihungstaktik. Aber was
politische Währung und richtiges Geld natürlich auch, wenn man auf die Tech-Konzerne schaut.
Ja, klar. Also
das ist ja eine ökonomische Triebkraft, warum die Algorithmen so funktionieren, wie sie funktionieren.
Ja. Und auch der amerikanische Präsident verdient ja enorm gutes Geld damit. Na klar. Aber weißt du, das glaube ich, ich habe ein Bild vom Menschen, der vielleicht aber auch vom Antiken herkommt. Ich habe ein relativ robustes Menschenbild. Ich glaube einfach an die Widerstandsfähigkeit des Gefühls, ja, dass wir Menschen, dachte, sind in der Lage zu fühlen und zu empfinden und die Empfindsamkeit eben uns auch zum Antreiber für bestimmte Aktionen und Aktivitäten machen zu lassen. Das kann manchmal ins Romantische abgleiten, aber ich glaube eben am Ende das ist die wichtigste und stärkste Bindungskraft, die wir Menschen haben, dass wir miteinander fühlen und füreinander fühlen können und es deswegen eben auch miteinander ins Benehmen setzen werden. Gut. Und das wird unsere Widerstandsfähigkeit am Ende bedeuten gegenüber der Technologie, die alles jetzt in Beschlag nehmen will.
Wobei ich ergänzen oder einwenden möchte oder hoffentlich darf, also das bezieht sich auch ein bisschen auf Koselleck. Also Koselleck lässt ja nicht nur die Quellen sprechen und sagt, so ist es eigentlich gewesen, sondern er sieht ja schon den dialektischen Fluss des Erzählens und so bist du natürlich auch, ohne dir zu nahe treten zu wollen, ein Beobachter, der mit einer bestimmten intellektuellen Vorprägung sich dieser Beschreibung der Gemeinschaft annimmt. So, das ist, glaube ich, so. So viel Konstruktivismus oder Kybernetik oder systemtheoretische das muss sein. Ich will das nur mal ins Positive wenden. Ja, diese ganze Prenzlau-Geschichte hat ja, wenn ich das richtig sehe, diese Artikelserie in der FAZ auch stattgefunden vor den Landtagswahlen in Brandenburg, glaube ich.
Ja.
Oder im Umfeld so, ne? Und jetzt stehen wir wieder vor Landtagswahlen im September in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern und im Land Berlin. Und da gibt's ja einen, also den Spitzenkandidaten einer der großen demokratischen Parteien, der CDU, Sven Schulze, der struggelt ja, ja, sozusagen da auch gut zu landen. Wenn du jetzt sein Berater wärst, also von Sven Schulze, welche Learnings würdest du ihm denn mitgeben oder mitbringen aus deiner wirklich sehr intensiven Befassung mit vor Ort in Brandenburg?
Ich glaube, der braucht keinen Ratschlag von mir. Der ist selber ziemlich gut im Kommunalen und im Lokalpolitischen vernetzt. Der macht ja schon seit 20 Jahren oder länger Politik wirklich auch vor Ort. Ich glaube, es ist genau das ist der Typus von Politiker, den es braucht, der eben die Kommune, der den Wert eines Bürgermeisterpostens, der den Wert auch des ehrenamtlichen Engagierens für die Demokratie sehr zu schätzen weiß. Das heißt, dem würde ich jetzt nicht so naseweis irgendwie mitteilen, müssen mal ein bisschen mehr in die Richtung und die und lassen Sie das mal mit Hallervorden lieber sein und beschäftigen Sie sich mal ein bisschen mehr mit Kant. Das würde ich nicht machen. weil am Ende habe ich Respekt. Ich muss aber sagen, ich habe Respekt vor diesen Leuten, die sich jetzt hinstellen und in dieser Zeit und in dieser rachsüchtigen Resonanzrhetorik, die wir im Moment ja haben. Das heißt, so viele Menschen wollen eigentlich Dinge sagen, einfach nur um sie zu sagen und etwas rauszulassen und ihren Rachsucht freien Lauf zu lassen. Das muss man ja einfach auch mal sagen. Da können die Politiker, und das meine ich jetzt wirklich querbeet, also da nehme ich auch wirklich explizit die AfD-Politiker mit rein, ja, was die ja auch alle abbekommen und zum Teil ja auch mit hin bis zu gewalttätigen Anwürfen und so weiter. Also jeder, der sich da im Moment hinstellt, in dieser aufgewirbelten Zeit und irgendwie Verantwortung versucht zumindest zu suggerieren, also Verantwortungsbereitschaft, hat meinen Respekt. Nein, ich glaube, wir sollten gar nicht so sehr den Politikern Tipps geben, Stefan, wir sollten uns selber, also der sogenannten Zivilgesellschaft, wir sollten uns versuchen, gegenseitig Tipps zu geben. Nur weil du es ja angesprochen hast, unser Europatag hier vor ein paar Tagen im Europaspeicher, wo es um Ungarn ging und die Frage liberale, illiberale Demokratie und so. Thomas de Maizière, der dazu Gast war, hat, wie ich fand, genau das Richtige gesagt. Er sagt, es geht vor allem darum, teilzunehmen, aktive Posten einzunehmen, den Kampf um die Demokratie nicht nur rhetorisch zu führen, sondern in den vielleicht grau und rückwärts klingenden Bereichen eines Schulbeirats, einer Gewerkschaft, einer Kirchengemeinde, einer in welcher Form auch immer selbstverwalteten Organisation. Weil nur wenn du das lernst, und ich glaube, das ist wirklich ein entscheidender Punkt, gerade auch einer jetzt jüngeren Generation, ja, unserer Kinder, die überhaupt gar kein Nahverhältnis mehr zu solchen verpflichtenden, selbstorganisierenden Bereichen empfinden, sondern das Gefühl eben haben, die Kommunikation in den sozialen Medien reicht aus als politische Feldbetätigung. Ja, ich glaube eben ganz stark daran, deswegen auch unsere kleine Stadt, deswegen auch Prenzlau, man lernt Politik, so wie man das Lieben auch nur lernt in der Praxis. Ja, ist doch eigentlich ganz wichtig. Du kannst alle möglichen Theorien über das Lieben lesen und dir anschauen und im Netz alles Mögliche, eben auch alle Pornografien dieser Welt angucken und alle Techniken. Aber das Lieben lernen, also das Liebesspiel, aber auch das Lieben im sozusagen schwierigen und aushaltbaren einer Beziehung, das lernst du nur in der Praxis. Und genau so ist also es doch.
Ich würde
auch
ja sagen, Politik. Das lernt man über die Literatur, aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
Das lernt man über Literatur, aber nur die Lektüre von Anna Karenina wird dich dann auch nicht zu einem guten Liebhaber, und das meine ich jetzt im Sinne machen.
Da muss
ja,
ich, also, da muss ich dann einfach, noch was ändern in meinem Leben.
Nein, du musst auf jeden Fall, glaube ich, auch tätig werden und dich auch, dir auch die blutige Nasen holen und Abfuhren und Konflikte und wie soll ich sagen, Schmerz, Eifersucht, das gehört alles dazu beim Lieben. Und bei der Politik genauso. Wir haben irgendwie das Gefühl, das ist, weißt du, das ist genau das Thema jetzt. Ich glaube, genau das Zentrum auch des Podcasts jetzt. Es geht darum, dass die Politik nicht es zulässt, dass wir als Zivilgesellschaft nicht zulässt, dass die Politik zu so einem verrechtlichten Beruf wird, dass ein paar Leute noch ausüben und die Sache dann regeln und alle anderen haben damit irgendwie eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ja? Es ist sozusagen die Sache von einigen wenigen Politik ist. Das ist fatal, weil dadurch machen wir uns enorm angreifbar. Damit ist die berühmte Resilienzfähigkeit einer Gesellschaft enorm angetastet. Politik muss ein flächendeckendes Erfahrungsraum sein, ähnlich wie die Liebe. Ja? Wenn wir verlernen, uns zu lieben, dann sind wir am Ende. Und wenn wir verlernen, Politik zu empfinden als das Ureigene, als etwas, das uns selbst betrifft und das wir, das sogar, so weit gehe ich an dem Buch zu sagen, man wird sogar nur zu einem besseren Menschen, wenn man ein politisch denkender Mensch ist, ja, oder ein politisch handelnder Mensch ist. Also das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen die Politik zurück in unser, in unseren Alltag und in unsere Libido, um es jetzt mal zum Abschluss noch einmal zu sagen, holen. Es muss eine libidinöse Angelegenheit sein. Wir müssen das brauchen, wir brauchen das genauso, wie wir die Befriedigung im Erotischen brauchen. Nur dann haben wir eine Chance, etwas gegen die Radikalisierungsunternehmer dieser Welt entgegenzusetzen.
Ja, die Libido der Politik, das ist doch eigentlich ganz schön. Ich würde es noch nicht ganz als Schlusswort gelten lassen, wenn ich noch zwei Aspekte irgendwie aufgreifen kann, die ganz eng mit dem Gesagten zusammenhängen. Also erstmal nochmal im Rückblick auf diesen Europatag, der da in der Scheune in der Uckermark stattgefunden hat. Du hast Thomas de Maizière erwähnt mit Christoph Möllers im Dialog. Das war wirklich hochgradig interessant, auch über die Frage, wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit miteinander zusammenhängen. Ein Thema, was dabei immer so implizit gestriffen oder vielleicht auch vermieden wurde, war die Frage, inwieweit Politik auch sozusagen oder unsere Demokratie auf das erfolgreiche Agieren von Parteien angewiesen ist. Das ist ja so ein Thema, was Steffen Mau auch so ein bisschen aufgebracht hat, auch im Gespräch. Wir hatten ihn ja auch mal hier im Podcast, wo er sagt, na ja, im Osten ist die Bindungskraft der Parteien auch sehr gering, zumindest der traditionellen Westdeutschen und mittlerweile ja auch der anderen. Also ist eine, das ist eine ganz große Frage, und wenn du sagst, wir vertagen das mal auch später, dann können wir das gerne so machen. Aber habe ich das so richtig wahrgenommen, dass das im Prinzip eine Lehre Stelle war, die Diskussion darüber, wie man auch angesichts so einer Situation in Ostdeutschland, ist eine Demokratie ohne die Parteien, die wir jetzt kennen, denkbar? Oder ist das dann keine Demokratie mehr?
Spannende Frage, kann ich nicht beantworten. Glaube aber, dass, also wir haben diese Demokratie, diese Bundesrepublikanische, ist dann nicht denkbar, weil es ja im Grundgesetz steht, ja. Also sozusagen Parteien ist konstitutiv verbunden mit der Demokratie. Ich glaube allerdings, deine Frage zielt auch ins Zentrum dessen, was wir mit dem Begriff des Bewusstseins zusammen. Was für ein Bewusstsein haben wir von der Politik, von dem Land? Was ist das für uns? Und wenn das eben jetzt immer stärker zu so einer Dienstleistungsfrage wird, also ich verstehe eigentlich jetzt, ich als der Otto Normal Amazon-Kunde, verstehe Politik eigentlich auch nur als einen Dienstleister unter anderem, der mir eben im Zweifelsfall das und das liefern soll, mich sonst aber in Ruhe lassen soll. Und wenn er es nicht liefert, dann schreibe ich eine Beschwerde, und wenn die Beschwerde nicht, dann bin ich richtig sauer und dann kündige ich das Abo, ja. Wenn das grassierender wird, dann in der Tat kann man sich alles Mögliche vorstellen, was sich verändert in diesem Zusammenhang auch mit Parteien. Weil Parteien am Ende natürlich das sind, wie soll ich sagen, Transmissionsriemen für politisches Missbehagen. Und wenn man die Wurzeln des Baumes, so hat das ja auch, ist das ja auch beschrieben worden, die Parteien sind die Wurzeln des Baumes Demokratie, die reingehen in die Fläche und eben aufsaugen, was gibt, und das dann nach oben tragen, so. Wenn wir das nicht mehr haben, sondern der Meinung sind, dass das alles übers Digitale, also der digitale Souverän, der Entscheidende ist, dann in der Tat ändert sich was Fundamentales. Ich weiß nicht genau, ob da auch eine positive Vision sein könnte. Weil natürlich kann man auch ganz viel gegen Parteienherrschaft und die Parteien, die immer nur einen bestimmten Typus fördern, und man muss die Ochsentour machen, um irgendwann dann, ne, nach oben zu kommen. Und die Klage, die ja auch sehr berechtigt über Politiker, die eigentlich ihr ganzes Leben lang nichts anderes gemacht haben, als Klientel zu befriedigen und da strategisch zu kommunizieren und da sich ein bisschen zu orientieren. Das ist natürlich an sich auch keine wirklich befriedigende Ausgangslage. Aber die Vorstellung, dass das alles digital funktioniert und jeder Bürger am Ende 82 Millionen sozusagen die Parteien ersetzt, indem sie Klicks machen, da wäre ich sehr skeptisch, weil am Ende das natürlich die Tyrannei der Mehrheit auch sein kann. Also ich persönlich wäre für mehr Elite. Ja? Also ich wäre für mehr Vorstellungen von wirklicher Kompetenz und von Fähigkeit und auch von der Aura einer Autorität. Ja, also ich wäre für mehr Autorität eigentlich, dass man eben in vieler Hinsicht auch nicht so tut, als wäre alles verhandelbar und alles demokratisch legitimierbar, sondern dass es bestimmte Glaubenssätze auch gibt, so würde ich es wirklich sagen, heilige Glaubenssätze, die eben unverhandelbar sind und über die dann auch wenige wachen. Ja, und das ist ja sowas wie das Bundesverfassungsgericht, ist ja am Ende auch so eine heilige Instanz, wenn man so will. Das Recht an sich, was immer so ganz rational kühl daherkommt, ist auch etwa, hat auch etwas Heiliges an sich. Wir nennen es nur nicht heilig, ähnlich übrigens wie das Geld. Aber diese Instanzen sich daran zu orientieren und ein bisschen stärker eben das Ethische, Moralische rauszuholen aus dieser, sagen wir mal, Politisierung und die Höhe des eine bestimmte Höhe auch einzunehmen und auch souverän nach außen zu vertreten. Ja, das merkte man jetzt ja in diesen letzten Diskussionen um die letzten Fragen, wenn man so will. Also einerseits um die Diskussion um Verfassungsrichterin Brosius Gersdorf, wo es um Abtreibungsfragen ging, aber dann jetzt auch bei der Diskussion um Jens Spahn und die Frage Leihmutterschaft. Da wurden auf einmal so Sphären berührt, die die Politik eigentlich sehr ungern berührt in unserer Zeit, nämlich moralisch, tief moralische, tief am Ende auch Glaubensfragen. Aber da fand ich wiederum, ist sie irgendwie auch zu wenig unterwegs. Ja, Politik hat auch diese Aspekte zu betrachten und die auch eben mit einer gewissen Autorität nach vorne zu stellen. Also deswegen, ich wäre für weniger Mehrheit und für weniger Mehrheit und mehr Autorität in mancher Hinsicht.
Okay, dann bleiben zwei Fragen für mich. Die können wir vielleicht mal wirklich, lass uns das mal überlegen, wie man das auch nochmal mit zum Beispiel jemandem wie Steffen Mau weiter diskutieren kann. Also erstens, wie verträgt sich dieser Ansatz, ja, mehr Autorität, mehr vielleicht Heiligkeit in der Politik mit dem, ich sag's mal ganz platt, basisdemokratischen Ansatz von Nähe und Gemeinschaft und so weiter. Also so, das ist vielleicht, keine Ahnung, ist eine Frage. Und das andere ist sozusagen meine Frage mit der Parteiendemokratie zielte, also klar, das ist ein Weg, ein Irrweg, auf den man sich begeben kann. Aber gibt's da nicht auch, jenseits von, wir machen da eine Klickdemokratie draus, gibt's da nicht auch positive Ansätze, die im Grunde das aufgreifen, was du ja auch schon gesagt hast? Ja, also Formen von direkter Demokratie, von Einbindung, von, ich weiß es nicht, ja, also von Aushandlungsprozessen. Das ist ja auch eine mögliche Diskussion, die man möglicherweise auch führen kann, um die Menschen in Prenzlau und anderswo in Luckenwalde auch nochmal abzuholen.
Also ich denke, da bin ich anderer Meinung als Steffen Mau. Ich glaube nicht an die Zukunft der Demokratie durch Bürgerräte oder durch mehr direkte Demokratie. Das glaube ich nicht. Ich glaube an Orte. Ich glaube an die Bedeutung von Orten, von Räumen, von Zusammenhang, der vorgeführt wird von theatralen Elementen in unseren Städten, Gemeinschaften und damit auch in der Gesellschaft. Ja? Ich glaube, es ist wichtiger, dass wir uns für die Kneipen, Restaurants, kleinen Theatern, Versammlungsstätten einsetzen, dass das zu einer nationalen Aufgabe erklärt wird, dass es das gibt. Ja? Halte ich für wichtiger als die Vorstellung, dass jetzt jeder bei der Rentenpolitik mitreden sollte. Glaube ich einfach nicht. Ich glaube, wie gesagt, an die Bedeutung von Interaktion unter Anwesenden, gerade durch den Einfluss der technischen Entzweihungsstrategien und Konsumentengefühlen. Da ist das gemeinsame Lagerfeuer, ja, um es mal jetzt nochmal plastisch zu sagen, sehr, sehr wichtig. So, und das andere, was du sagst, natürlich zu Recht, wie verträgt sich jetzt Nähe und Gemeinschaftsutopie mit mehr Autorität und am Ende Abgehobenheit auch. Da würde ich sagen, da muss man ja nur mal in die Geschichte gucken. Ernst Kantorowicz, Zwei Körper des Königs, hat ja eine politische Theorie entwickelt, die genau die Aura behandelt hat, die politische Aura, also Aura als politischen Begriff, die gerade einer, in diesem Falle natürlich monarchistischen Herrscherfigur, aber ich glaube eben auch an die demokratischen Herrscherfiguren, die es gibt und an die Aura von von Anführern, ja, Leadern, Leadership, dass man das durchaus zusammenbringen kann. Also die Vorstellung von Nähegefühl mit einem demokratischen Leader. Ich denke manchmal sogar an den Ausdruck eines sanften Populisten, den wir jetzt brauchen. Das Populist, der Ausdruck Populist und Populismus, dass das so negativ betrachtet wird, ist falsch, weil Demokratie hat immer was mit Populismus zu tun. Das hängt ja schon in dem Wort drin. Populus, solange wir jedenfalls Mehrheiten formen wollen, nicht nur Mehrheiten folgen, sondern auch Mehrheiten formen, wie Burke das ausdrückt. Das ist Demokratie, ja. Solange das jedenfalls unser Mechanismus ist, brauchen wir die Aura auch eines Anführers, der in einer gewissen Weise auch Entscheidungen nicht nur trifft, sondern sie eben auch inszeniert und vorstellt. Und all das, wie gesagt, hängt vielleicht mit meinem am Ende dann theatralen Politikbegriff zusammen, der aber eben, ich verweise mal auf Kantorowicz, durchaus auch in der politischen Theorie verankert ist, dass man eben hingeht und die Demokratie als ein Spektakel, als eine Bühne betrachtet, auf der eben auch gespielt wird. Und das Spiel ist nichts Negatives oder Pejoratives, sondern es ist zentraler Inbegriff dessen, was Menschen brauchen, um Bindungskraft zu entwickeln. Das würde ich am Ende sagen. Ja? Wir brauchen das Politische auch als eine Spielform menschlicher Existenz und das Spielen als etwas Positives müssen wir anerkennen und uns daran eigentlich auch orientieren und das eben auch feiern und enthusiastisch darüber werden.
Ich würde das gerne als Schlusswort stehen lassen, aber ich bekomme ein Problem mit denjenigen, die mich bezahlen. Das ist ja ein Energieversorgungsunternehmen oder die Stiftung davon. Und deswegen muss ich jetzt noch eine Frage zur Energiewende stellen. Aber die knüpft eigentlich unmittelbar darauf an, ja, weil wir uns natürlich als Stiftung Gedanken machen, warum das alles, also Klima spielt keine Rolle mehr, vermeintlich, ja, der Skeptizismus von Menschen nimmt zu und so weiter und so fort. Und dann kommen wir auch manchmal auf diesen Begriff des, also einerseits mehr Nähe und andererseits sanfter Populismus. Und es ist ja so, ich bin auch auf der Anreise, ich bin so ein bisschen durch Mecklenburg auch gefahren mit meinem Auto und in jedem zweiten, nee, in jedem Dorf steht, wir sind gegen Windkraft und so weiter. So, ja, also diese Initiativen aus naturschützerischen oder was elitenfeindlichen Argumenten, und das könnte auch wahlentscheidend sein in Mecklenburg-Vorpommern. Auf der anderen Seite hat die Energiewende ja auch so eine Utopie, ja, von gemeinschaftsstiftenden Elementen, also eine Energiegenossenschaft zu gründen, ist ja erstmal nichts Falsches. Ja, da kannst du die Leute irgendwie ansprechen, die können davon profitieren und so weiter und so fort. Also meine Frage, die ich daraus ableite, nochmal an dich, und da sind wir nochmal bei Prenzlau in der kleinen Stadt haben, das ist jetzt, liegt jetzt schon, weiß ich nicht, 2 Jahre zurück, deine Gespräche, haben diese Fragen der Energiewende, also was für mich immer sowas ist wie Demokratie, Politik, auch Kommunales unter dem Brennglas, hat es diese Diskussion gegeben? Und würdest du auch sagen, dass Energiewende dann erfolgreicher wäre, wenn es vielleicht auf der einen Seite mehr charismatische Führung gäbe und auf der anderen Seite mehr Möglichkeiten für die Menschen dort anzudocken?
Absolut. Also ich glaube, das ganze Thema Energiewende, Klimawandel, Naturbewegung, also Umweltbewegung, krankt daran, dass es zu wenig Charisma, zu wenig Aura, zu wenig Heiligkeit zulässt. Es ist so in dem verklemmt aggressiven, besserwisserischen Milieu verhaftet. Ja, ist doch ganz klar, dass wir das brauchen. Gar keine Diskussion. Alle, die gegen Windkraft sind, sind sowieso von vorgestern. Also da ist genau dieses auch, wir separieren uns von den Dummen. Wir sind die Klugen, die wissen, wie die Umwelt, wie die Erde zu schützen ist und so weiter. Da haben wir einfach, glaube ich, jetzt in eine Sackgasse hinein, ja, in eine Luisa Neubauer Sackgasse hineingeraten. Und da kommen wir nur heraus, wenn wir mit anderen Begriffen über das sprechen, worum es eigentlich geht. Nämlich, worum geht's, Stefan? Es geht um Leben. Ja? Es geht nicht um Natur versus Kultur oder Zivilisation versus und Technologie, die uns irgendwie, sondern es geht um die Frage, wie wollen wir in Zukunft leben? Welche Gefahren gibt es für dieses Leben? Welche Bedrohungen? Ja? Und da zählt natürlich, das sehen wir jetzt ja nun aktuell, gerade habe ich mit einem Freund, der in Frankreich den Flammen da entkommen ist, telefoniert. Wir sehen ja unmittelbar ins Auge dem Infernalischen, was wir erleben. Was natürlich was mit unserer Lebensweise zu tun hat. Aber da muss man sich eben auch, wie soll ich sagen, etwas lösen von der Vorstellung, müssen wir ein paar Windkrafträder hinsetzen und dann ist die Sache schon geregelt. Sondern wir müssen eigentlich auch da über den Menschen und seinen Konsumwahn und seiner Wohlstandsideologie reden, der eben immer mehr Annehmlichkeiten haben will und gleichzeitig aber das Gefühl hat, durch ein paar technologische Verbesserungen können wir uns den Luxus des Überflusses leisten und gleichzeitig die Umwelt schonen oder retten. Ja, ein bisschen weniger Fleisch und dann ist die Sache schon. Das ist falsch. Wir müssen auch da eine große Debatte führen über das Leben auf dem Planeten. Willy Brandt hat in Lindau, da wo ich war, schon vor einigen Jahrzehnten eine wirklich eindrucksvolle umweltpolitische Rede gehalten, die empfehle ich allen.
Friedensnobelpreisträger, Friedensnobelpreisträger.
Genau, Friedensnobelpreisträger. Die empfehle ich allen Hörerinnen und Hörern, die sich für Umweltfragen interessieren, weil darin ein Ton angeschlagen war oder wurde, der biblischen Charakter hat und die Frage eben des Menschen in seiner Umwelt steht und des Sündhaften eines Menschen, der sich eben sozusagen über das Maß schlägt. Ja? Und damals waren ja schon die Grenzen des Wachstums im Schwange. Und wir haben aber das Gefühl, jetzt gerade doch, das ist sowas von Oldschool, Grenzen des Wachstums, haha, überhaupt nicht. Wir können doch alles machen mit unserer technologischen Superiorität. Wir bauen im Moment ganze Kleinstädte voller Speicher, ja, also Datenspeicher. Google macht alles Geld in Cloud-Systeme, die ja enorm viel Strom verbrauchen. Wir haben das Gefühl, wir kommunizieren umsonst. Das Gegenteil ist der Fall, muss ich dir nicht sagen. Wir verbrauchen mit jedem Podcast-Aufnahme wie diese, verbrauchen wir enorm viel Energie. Und das sind alles so Dinge, wie soll ich sagen, ich will das wegnehmen von diesem moralpolitischen Klein-Klein, sondern ins Große heben. Wir brauchen eine philosophische, eine politphilosophische Herangehensweise, die eben das Sakrale und Metaphysische der ganzen Fragestellung nicht außer Acht lässt, sondern dadurch viel stärker wird. Das wäre mein Ratschlag an E.ON. Nehmen wir das Metaphysische ernster bei der Frage des Klimawandels.
Verzweiflung und Hoffnung.
Die Frage, die wir allen stellen, Frage 1, gehört auch unmittelbar zusammen. Und wir sind schon sehr, sehr metaphysisch mit diesen Fragen. Was bringt dich zur Verzweiflung?
Wenn meine Kinder nicht einschlafen nachts.
Sehr gut. Tun sie das nicht? Ist alles eine Phase.
Manchmal nicht. Die letzte Nacht zum Beispiel nicht. Ja. Irgendwas. Ja.
Das ist alles eine Phase. Und okay, dann andersherum. Und was macht dir Hoffnung, Simon Strauß?
Mir macht Hoffnung, wenn Menschen lachen und sich in die Augen schauen und nach einem Streit wieder umarmen und gemeinsam tanzen und trinken und in den Himmel schauen. Das macht mir Hoffnung. Menschen, die sich wieder vertragen.
Wunderbar. Herzlichen Dank, Simon Strauß. Zum Thema Nähe und Gemeinschaft. Wir haben viel über Prenzlau geredet. Ich hoffe, das hat unsere Hörerinnen und Hörer auch interessiert oder wird sie interessieren, wenn sie diese Podcast-Aufzeichnung hören werden. Ich denke mal, wir bleiben im Gespräch, denn das sind so Fragen. Gemeinschaft lässt sich ja nicht alleine herstellen. Das liegt ja in der Natur der Sache. Insofern nochmal herzlichen Dank und auf bald, Simon.
Auf ganz bald, Stefan. Ich freue mich. Danke dir.
Marina?
Ja.
Du hast es gehört. Ich habe es versäumt, eine deiner Fragen an Simon Strauß zu stellen. Asche auf mein Haupt. Ich bin nicht dazwischen gekommen. Der hat geredet und geredet mit großer Emphase und dachte, er hat deine Frage beantwortet.
Gar kein Problem. Tatsächlich hat er ja viele meiner Fragen beantwortet. Und ich bin in vielem mit ihm d'accord. Also erstens, ich finde es tatsächlich sehr naheliegend, dass das Kommunale, das Echte, das Pragmatische natürlich Menschen in einer Zeit der politischen Spaltung verbindet, weil es uns ja auf unsere menschlichen Grundbedürfnisse zurückwirft. Also da, wo wir nicht große politische Theorie vor uns herschieben, sondern wo wir leben und wo wir akzeptiert werden wollen, gesehen werden wollen, gebraucht werden wollen, Sicherheit wollen. Und das haben wir ja nun alle gemeinsam, egal was unsere Politik ist. Es gibt jetzt so ein paar Punkte, wo ich mit ihm das Gespräch hören, doch sehr auseinandergegangen bin, wo ich auch gedacht habe, vielleicht ist es auch gut, dass ich nicht da war, sonst wäre es ein Streitgespräch geworden.
Hätte es auch sein können, warum nicht?
Hätte es. Also ich finde, das eine ist natürlich, man kann natürlich sagen, ja, die AfD, und das muss man ja alles auch so betrachten, die wollen ja auch irgendwie Flutlicht für den Fußballplatz. Ja, aber man darf das auch nicht trivialisieren, dass sogar die Leute, die vor Ort halbwegs vernünftig sind, sich natürlich trotzdem zum Instrument einer Ideologie machen, die Demokratie zerstören wird. Das andere, wo ich, glaube ich, stärker noch auseinandergehe, ist, ich finde es lustig, dass er einerseits sagt, wir brauchen die Kommune, das Gefühl der Nähe, das Psychosoziale an der Politik, aber dann wahrscheinlich aufgrund seiner politischen Haltung trotzdem sagt, ich will aber nicht basisdemokratischer werden, ich will schon mehr Autorität, ich will diesen Papa-Staat. Wo ich denke, dass die Krise unserer Zeit ja gerade ist, dass das Prinzip Papa-Staat nicht funktioniert. Und er hat einen Schlüsselsatz gesagt, den habe ich abgefeiert, der hat so viel, sagt, die Berechenbarkeit der Politik ist verloren gegangen. Und das finde ich so wichtig und das ist wahr. Die Welt ist so komplex geworden und Parteien stehen nicht mehr wirklich für irgendwas. Wenn ich will, keine Ahnung, dass Kriegseinsätze unterstützt werden, dann machen das heute die Grünen. Und wenn ich will, dass Atomkraftwerke abgeschaltet werden, dann macht das die CDU. Das ist seltsam. Und das entfremdet auch von dieser Klientelpolitik, auf der die BRD so viele Jahre basiert hat. Und ich glaube, wir können dahinter nicht mehr zurück. Und ich glaube, dass diese Komplexität nur abgefangen werden kann von Ownership, von dem Gefühl, dass wir alle mitmachen. Und ich glaube, das Gefühl, dass Strauß versucht heraufzubeschwören, das funktioniert nicht einfach nur mit mehr Autorität, so charismatisch sie auch sei. Erstens, ich möchte nicht darauf vertrauen, dass die Leute immer klug und gutherzig und charismatisch sind, denn in diese Ämter kommen nicht nur solche Leute. Und zweitens, ich glaube, so lässt sich das Gefühl von Ownership auch gar nicht herstellen, sondern es muss über basisdemokratische Prinzipien funktionieren.
Ja, interessant, dass du das sagst. Und das war für mich jetzt auch nochmal, also dieses Gespräch, eine Lektion, auch in Gesprächsführung. Das ist wirklich was anderes, wenn man allein mit jemandem spricht oder wenn wir das zu zweit machen. Da kann man sicherlich auch ein bisschen stärker auch mit verteilten Rollen spielen. Und dennoch, also habe ich diese Punkte, die haben mich auch getriggert, vielleicht etwas anders nuanciert. Ja. Aber dieser Widerspruch zwischen die Stadt abfeiern und gleichzeitig sich den charismatischen Führer wünschen, das muss man sozusagen, oder Führer, also charismatische Führerpersönlichkeit, so Führungspersönlichkeit, Leadership so in dem Sinne, dass das muss man einfach nochmal weiter besprechen. Wir haben es ja angedeutet im Podcast, also es ist wirklich auch interessant. Und sieht zumindest auch für mich erstmal auf den ersten Blick ein Widerspruch aus. Und die andere Geschichte, AfD kümmert sich um die Flutlichtanlage vor Ort und so weiter und so fort. Da habe ich mich bewusst zurückgehalten, weil man auch erstmal vielleicht Dinge im Raum schwingen und stehen lassen muss. Und was natürlich zurückbleibt, ist die Frage ja, kann alles sein? Also auch die Gefahren für die Demokratie, die will ich überhaupt nicht kleinreden, gar nicht. Aber die Frage, was mache ich mit den Menschen, die beantwortest du damit natürlich nicht. So, und insofern ist das eine Herausforderung, sich zumindest dieser Dimension von Politik in der Kommune anzunähern. Und man kann es ja auch andersrum angehen. Man kann ja sagen, hey, und das ist ja vielfach beschrieben, die viele etablierte Parteien, alle, keine Ahnung, ja, haben sich aus der Fläche zurückgezogen, ja, und haben sich nicht gekümmert. Und dann kam halt die Bratwurst.
Ich glaube, dass die Frage ja durchaus auch mit dem Instrumentarium, das ihr beide besprochen habt, beantwortbar ist. Denn was machen wir mit den Menschen? Ganz einfach, wir werfen es wieder zurück auf diese psychosozialen Grundsätze. Was brauchen Menschen? Menschen brauchen jemanden, der sich um das Flutlicht im Fußballstadion kümmert. Und das können wir machen, ohne diesen Tribalismus, ohne zu sagen, die blöden Grünen oder die blöden sonst wer. Ich glaube, wenn wir alles kleiner, weniger theoretisch, weniger Social Media getrieben betrachten. Ich habe ja nun keine so große Skepsis gegen Digitalisierung per se, aber diese Marktlogik der Kommunikation und der Aufregung, die unserer Medienlandschaft innewohnt, da stimme ich natürlich zu. Und wenn wir das alles auf dieser pragmatischen Ebene betrachten, dann brauchen wir gar keine Tribalisierung. Das Witzige ist aber, er hat gesagt, wir wollen eine Gemeinschaft und im Moment ist dieser Spaltungsinstinkt und wir können nur Gemeinschaften bilden gegen eine Outgroup. Also wir können nur Gemeinschaften in Ablehnung von jemandem bilden und wir müssen doch eine kohärente Gemeinschaft bilden, die ihre Mitglieder beschützt. Und dann dachte ich, ja, aber beschützt vor wem? Jede In-Group bildet sich immer in Abgrenzung gegen eine Out-Group. Das ist menschlich.
Auch das ist sozusagen eine grundsätzliche Frage, die man an dieses Konzept von Gemeinschaft stellen kann. Also vielleicht muss man es auch im Plural benutzen, ja, Gemeinschaften, und dann ist man vielleicht ein bisschen näher dran. Also was ja so zum Beispiel ja auch die Vielfalt Europas ausmacht. Ja. Also ich meine, wir machen ja jetzt hier auch keine Blattkritik und so weiter und so fort und hoffen natürlich, dass sich die Hörerinnen und Hörer selber ihr Bild machen. Und das wäre wirklich toll, wenn wir dazu auch Feedback bekommen würden, wie zu allen unseren Folgen.
Total.
Wie diese Dinge betrachtet werden. Also ich glaube, es ist ein Bewusstsein dafür da, dass wo Defizite liegen, nämlich in einem allzu abstrakten, entfremdeten, schematischen Politikverständnis, ja, und dieser fehlenden Zurechenbarkeit und so weiter und so fort. Es gibt Menschen, die eine Ahnung davon haben, wo vielleicht ein Lösungsraum liegen könnte. Und es gilt, diesen auszuformen in Arbeit, ja, das ist ganz klar, und aber auch in solchen Gesprächen. Und deswegen schätze ich das, was wir jetzt so machen, so sehr. Und auch die Folge mit Simon Strauß, ja. Und wir haben ja auch mit ganz anderen Protagonistinnen und Protagonisten schon in unserem Podcast geredet und werden es weiter tun. Aber auszuloten, ja, wo sich Dinge dann doch überschneiden, in allen auch Differenzen, ja. Und das fand ich auch interessant, dass wir verdammt nochmal auch vielleicht unsere Toleranzschwelle ein bisschen ausweiten oder ein bisschen verschieben müssen, ja, um diese Schnittmenge ein bisschen größer zu machen, um das Machbare dann doch hinzubekommen. Das finde ich, ist für mich ein ganz interessanter Gedanke. So.
Total. Also verstehe mich nicht falsch. Wenn ich widerspreche, dann widerspreche ich nicht, weil ich sage, oh, der Mensch hat Unrecht, mit dem möchte ich gar nicht sprechen, sondern ich widerspreche ja, weil ich das Glück hatte, mit dem Menschen zu sprechen und weil ich im Widerspruch, im sokratischen Dialog hoffe, an eine tiefere, größere Wahrheit zu kommen. Also gerade das ist der Vorteil davon, mit Menschen mit ganz unterschiedlichen Ansichten zu sprechen. Und wenn ich ihnen widerspreche, dann will ich sie nicht delegitimieren oder sagen, oh, das ist eine schlechte Ansicht, sondern ich suche den Widerspruch, weil ich ausloten möchte, wo habe ich Unrecht, wo hast du Unrecht, wo haben wir Gemeinsamkeiten und wo sind die Räume, in denen wir arbeiten können. Und ich finde, dazu hat dieses Gespräch extrem eingeladen, gerade dadurch, dass es so voller vermeintlich scheinbarer Widersprüche war. Und ich verstehe auch total, wo er herkommt mit charismatischer Leadership. Ich meine, Zoran Mamdani ist so jemand, auf den gerade alle Linken gucken und den total abfeiern. Und das nicht, weil New York jetzt plötzlich basisdemokratisch geworden ist, sondern weil da endlich jemand ist, der freundlich und kompetent wirkt und zumindest den Eindruck vermittelt, dass er dich gern hat. Und ich glaube, dass auch so etwas als bindende Kraft fehlt. Da stimme ich total zu. Ich finde es wahnsinnig spannend, was unsere nächsten Gäste mit diesen Ansätzen machen, die wir ihnen dann auch wieder vorhalten werden in den Fragen. Und ich bin auch total gespannt, was die ZuhörerInnen denken und wo sie widersprechen und wo sie zustimmen.
Ja, Marina, also du hast gefehlt in dieser Folge. Schön, dass wir uns jetzt trotzdem noch getroffen haben, um das ein bisschen zu reflektieren, dieses Thema und wie du sagst, dass allein diese Folge eröffnet viele neue Fragestellungen. Die Liste unserer künftigen Gäste ist auch lang und insofern hoffe ich natürlich, dass diese Idee über die Energie der Gesellschaft, die positiven Energien, die dieser Gesellschaft innewohnen, übrigens Gesellschaft, Gemeinschaft, die Energie der Gemeinschaft, da kann man auch fast philosophisch oder soziologisch werden. Also das trägt uns noch ein bisschen weiter und insofern freue ich mich schon auf die nächste Folge mit dir gemeinsam.
Auch, wir hören uns bald wieder. Ciao.
Okay, ciao, ciao.
Die Energie der Gesellschaft wird präsentiert von der E.ON Foundation. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Hören könnt ihr uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Empfehlt uns weiter und lasst uns eine Bewertung da. So helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen.